Mein Name ist Claudia Kotter. Wenn dieses Buch erscheint, feiere ich meinen Geburtstag. Ich werde 30 Jahre alt. Und ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich war 7 Jahre alt, als meinen Eltern prophezeit wurde, dass ich keine 18 werden würde. Man hatte bei mir eine sehr seltene und unheilbare Erkrankung festgestellt. Meinen 18. Geburtstag feierte ich dann groß, ohne dass wir an die Prophezeiung von damals dachten. Als ich einige Jahre später in San Diego lebte und das Gefühl hatte, die Welt gehöre mir, kam alles anders. Zurück in Deutschland eröffnete man mir damals, dass ich keinen Tag länger leben könnte, wenn mir nicht innerhalb kürzester Zeit eine neue Lunge transplantiert würde. Ich war damals 21 Jahre alt. Es dauerte weitere 4 Jahre, bis eine Spenderlunge für mich gefunden wurde. Doch ich wartete nicht, ich lebte. Als dann endlich eine neue Lunge für mich kam, war ich so geschwächt, dass die Ärzte darüber debattierten, ob man mich überhaupt noch operieren könne. Man transplantierte, dennoch, ich überlebte. Seitdem sind mehr als 3 Jahre vergangen und seither werden mir immer wieder dieselben Fragen gestellt. Wie haben Sie das geschafft, Frau Kotter? Genießen Sie nun jede Sekunde Ihres Lebens? Haben Sie niemals Angst? Doch, ich hatte und habe oft Angst. Und nein, ich bin natürlich nicht unverwundbar. Ich wurde schon oft körperlich und seelisch verletzt. Doch ich antworte meist gar nicht ernsthaft auf solche Fragen, denn um diese geht es in meinem Leben nicht. Kein Mensch kann jede Sekunde seines Lebens bewusst genießen. Manchmal werde ich auch gefragt, wie ich das viele Auf und Ab in meinem Leben bewältige. Darauf gibt es viele Antworten. Eine ist: Ich will leben. Am 28. Februar 2004 wachte ich morgens auf und Professor Witt, Dr. Hörnig, Frau Dr. Franke und Dr. Schmidt standen an meinem Bett. Professor Witt erzählte mir etwas, das ich nicht richtig begriff. Meine Mutter kam ins Zimmer, sah mich an und da erst verstand ich endlich, dass eine Lunge für mich eingetroffen war. Ich eilte hinaus auf den Flur und rief Jürgen an. Meine Mutter telefonierte mit meinem Bruder. Jürgen steckte gerade in den letzten Dreharbeiten zu »Keine Lieder über Liebe«. Er sprang sofort ins Auto und fuhr los zu mir. Annika war die ganze Zeit bei mir gewesen, nur ausgerechnet an diesem Morgen nicht, weil sie zum Konzert von Jürgen während des Drehs in Hamburg war. Ich rief sie an. Ich rief Katrin an. Beide fuhren sofort aus Hamburg los. Als ich Arend anrief und sagte, dass sie eine Lunge für mich hätten, putzte ich mir gerade die Zähne. Arend sagte erstmal eine Weile nichts. Dann fragte er: »Weshalb putzt du dir jetzt die Zähne?« Ich antwortete: »Keine Ahnung, das mache ich immer nach dem Aufstehen.« Er fragte: »In solch einer Situation putzt man Zähne?« »Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich mache einfach die gleichen Dinge wie immer«, antwortete ich. Arend fragte: »Und was soll ich jetzt machen, Claudi?« »Mach doch einfach die Dinge, die du sonst morgens auch machst, und dann komm hierher.« »Ja, das ist eine gute Idee«, meinte Arend. Ich riet ihm außerdem, ein Taxi zu nehmen. Arend wiederholte: »Taxi, ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann putze ich mir jetzt die Zähne.« Arend rief danach noch seine Mutter an, weil er nach unserem Telefonat doch noch wie ein kopfloses Huhn durch die Wohnung lief. Ich telefonierte mit meinem Vater und rief meine engsten Freunde an. Loretta war in Mainz, Jana war gerade aus New York zurück, Nico eilte von der Arbeit aus zu mir. Meine Schwester ging aus irgendeinem Grund nicht ans Telefon, das war schrecklich für mich. Meine Mutter rief schließlich in der Schule meiner Schwester an. Als meine Schwester fast zeitgleich in der Pause auf ihr Handy sah und die vielen Anrufe in Abwesenheit entdeckte, war ihr sofort alles klar. Zusammen mit Christian und Loretta kam sie nach Berlin. Mein Vater hatte zu dieser Zeit eine Gürtelrose und durfte keinesfalls zu mir, denn es wäre für mich zu gefährlich geworden. Das Nicht-Kommen-Dürfen war für meinen Vater und mich furchtbar. Mein Vater schickte mir ein bewegendes Fax direkt ins Herzzentrum. Zur Transplantation musste ich die Charité verlassen und ins Deutsche Herzzentrum. Frau Dr. Franke nahm mich zum Abschied in den Arm und sagte: »Claudi, sei bitte nicht enttäuscht, wenn die Aktion vorher abgebrochen wird.« Ich fragte mich, weshalb so etwas geschehen sollte. Jürgen kam ins Herzzentrum und legte eine One-Man-Show hin, um die anderen und mich zu unterhalten. Es war eine sehr ausgelassene, heitere Stimmung unter uns. Alle, die benachrichtigt worden waren, waren nach und nach eingetrudelt, doch es passierte nichts. Ich war inzwischen komplett für die OP vorbereitet, hatte die nötigen Pillen geschluckt und war von oben bis unten mit Desinfektionsmittel gelb eingepinselt. Meine Mutter war es dann, die als erste realisierte, dass es nicht weiterging. Irgendwann kam Dr. Hörnig mit einem weiteren Arzt herein und sagte etwas zu mir, das ich akustisch nicht wahrnahm. Es war, als würde er nur seine Lippen bewegen. Ich zog danach die Decke über den Kopf. Nico schickte alle aus dem Zimmer. Jürgen blieb und hielt meine Hand. Meine Mutter beruhigte mich. Mir war kochend heiß und ich hatte das Gefühl, gleich zu explodieren. Ich sagte, darf ich bitte meine Jogginghose und mein T-Shirt haben? Man gab mir beides. Ich zog mich an, zählte bis drei und stand auf. Schnellen Schrittes verließ ich das Zimmer in Richtung Fahrstuhl. Draußen stapfte ich durch den Schnee. Mir war immer noch heiß. Nico rannte hinter mir her, Jürgen kam, aber auch er erreichte mich nicht wirklich. In diesem Moment kamen mein Bruder Angela und Loretta im Herzzentrum an. Christian sah mich dort im Schnee und kam mit einer riesigen Daunenjacke auf mich zu, in der er mich mit einwickelte. Er nahm mich in den Arm und sagte nichts. Dann begann ich endlich zu weinen. Nico erzählte mir später, dass in dem Moment, in dem mir die Nachricht überbracht worden war, dass ich doch nicht transplantiert würde, Schneeregen eingesetzt hatte. Er meinte, du bist der einzige Mensch, der den Himmel zum Weinen bringt. Die Ärzte hatten entdeckt, dass die Lunge, die für mich vorgesehen war, einen Defekt hatte. Deshalb hatte man das Risiko einer Transplantation also nicht eingehen können. Man sagte mir nun, dass man mich zurückschicken würde. Aber wohin zurückschicken? In mein stagnierendes Leben in der Charité? Ich hatte doch gar kein Leben mehr. Ich sagte meiner Mutter, dass ich auf keinen Fall zurückgehen wolle. Ich telefonierte lange mit meinem Vater, ansonsten redete ich mit niemandem. Meine Mutter besprach mit den Ärzten, dass sie mich erstmal mitnehmen und abends zurück in die Charité bringen würde. In Lorettas Wohnung ging ich dann in die Badewanne. Angie wusch das gelbe Zeug, mit dem ich eingepinselt war, von mir ab. Wir verbrachten den Tag bei Loretta. Während die anderen hier und da etwas erzählt, Essen besorgt oder geweint hatten, blieb ich stumm. Nur Annika war es, die ähnlich wie ich reagierte. Sie war allein nach Haus gefahren und hatte sich dort eingeschlossen.